Maß und Mitte. In der Chemie, der Biologie, der Medizin, der Ökonomie, der Organisation von Staat und Gesellschaft, bei den Ingredienzien eines gelingenden menschlichen Lebens und bei einem wohlschmeckenden Gericht geht es immer wieder um Mengenverhältnisse und richtige Proportionen. Die Frage des Maßes und der Relationen ist auch grundlegend für jede ökologische Betrachtung. Die Bedeutung von Maßverhältnissen zeigt sich schon beim menschlichen Schönheitsempfinden. Am Parthenon-Tempel auf der Akropolis in Athen ist nicht die Dicke oder Höhe der Säulen, nicht die Neigung des Dachs für den ästhetischen Eindruck entscheidend. Es sind die Proportionen, in denen alle Einzelelemente zueinander stehen. Genauso ist es mit der Schönheit des menschlichen Körpers. Seine Proportionen bestimmen über unser ästhetisches Empfinden. Deshalb berührt uns der Anblick der Venus von Milo oder Michelangelos David. Übereinstimmend wird nicht jede beliebige Kombination von Körpermaßen als gleichermaßen schön empfunden. Es kommt immer auf die richtige Einbettung in die Gesamtverhältnisse an. Nur wer die Gültigkeit von Maßstäben leugnet, kann zum Beispiel behaupten, dass Fettleibigkeit für den ästhetischen Eindruck keine Rolle spielt. Und für den, der die Gültigkeit von Maßstäben leugnet, gibt es natürlich auch keine schlechte Architektur. Auch das menschliche Wohlbefinden und die individuelle Gesundheit hängen von den richtigen Proportionen ab. Schlafzeit und Wachzeit, Ruhe und Bewegung, Anforderung und Entspannung, geistige und körperliche Aktivität, Nahrungsaufnahme und Kalorienbedarf, Geselligkeit und Rückzug können ohne Beeinträchtigung des menschlichen Wohlbefindens in ihren Größenverhältnissen nicht beliebig ausgetauscht werden. Jedes Individuum hat hier sein eigenes Optimum. Dies ändert sich selbstverständlich mit dem Lebensalter und ist auch geprägt von der Gesellschaft, in der man lebt, und der sozialen Schicht, der man angehört. Es ist aber ohne Beeinträchtigung von Gesundheit und Wohlbefinden nicht beliebig manipulierbar. Die Bedeutung des Maßes ist auch entscheidend für alle Umweltbelastungen. In erster Linie gilt: Erst die Menge macht das Gift zum Gift. Der gegenwärtig in allen Umweltdebatten am häufigsten genannte Schadstoff Kohlendioxid, CO2, ist nicht einmal ein Gift. Pflanzen benötigen CO2 für ihre Photosynthese und nehmen dieses aus der Luft. Mehr CO2 in der Luft wirkt deshalb für viele Pflanzen wie ein Düngemittel und regt ihr Wachstum an. Gleichzeitig wird der seit Beginn der Industrialisierung steigende CO2-Anteil in der Luft maßgeblich verantwortlich gemacht für die Tendenz zur Erwärmung der Erdatmosphäre und damit für den Klimawandel. Arsen kommt in Spurenelementen überall in der Natur und auch im menschlichen Körper vor. Erst die eingesetzte Menge macht das auf Arsen gestützte Rattengift zum Rattengift. Und erst die Menge von Arsen im angebotenen Glas Wein macht die Giftmischerin zu der des Mordes schuldigen Verbrecherin. Morphium ist zur Behandlung starker Schmerzen unverzichtbar. Als Rauschgift hat es mit allen seinen verwandten Formen ein ungeheures Suchtpotenzial und zerstört das soziale Leben von vielen Millionen Menschen. Alkohol wird für viele medizinische Zwecke eingesetzt. Als Genussmittel sind seine Wirkungen stark mengenabhängig. Sehr geringe Mengen Rotwein, regelmäßig genossen, können das Risiko von Herz- und Kreislauferkrankungen verringern. Wer täglich eine halbe Flasche trinkt, riskiert mindestens einen Leberschaden und sein Körper altert schneller. Wer alkoholabhängig wird, riskiert seine Persönlichkeit und zerstört die Möglichkeit, ein nützliches Mitglied der Gesellschaft zu sein. Als universale Wahrheit darf also gelten: Erst die Dosierung macht das Gift zum Gift. 99% aller Umweltdebatten sind deshalb folgerichtig Debatten um zulässige und unschädliche Dosierungen. Irreale Grenzwerte, die von der Gefährdungslage her nicht sachgerecht sind, können hohe gesellschaftliche, ökonomische und fiskalische Kosten verursachen, ohne dass sie einen nennenswerten umweltpolitischen Nutzen stiften. Der Präsident des Bundesinstituts für Risikobewertung, der Veterinärmediziner und Mikrobiologe Andreas Hensel, führt als Beispiel für eine verfehlte öffentliche Einschätzung das Pflanzenschutzmittel Glyphosat an, das in der Landwirtschaft unerlässlich ist und dessen krebserregende Wirkung bis heute nicht nachgewiesen wurde. Er bedauert, dass die Argumente der wissenschaftlichen Bewertung oft nicht angenommen werden. So gibt es zwischen Produkten des Ökolandbaus und des konventionellen Landbaus keine messbaren Unterschiede in den chemisch-analytischen Qualitäten. Die niedrigere Produktivität des Ökolandbaus wirft aber bei wachsender Weltbevölkerung die Frage auf, wie man alle Menschen satt bekommen soll. Auch gegen den Einsatz von Gentechnik im Landbau gibt es keine wissenschaftlich begründeten Argumente.